Wir werden, glaube ich, wenn erstmal so wie jeder jetzt KI kennengelernt hat, Sarah, ne, wie du es auch beschrieben hast, ne, arbeiten die alle mit ihren Templates und werden recht gute, erstmal auch schlaue klingende, durchschnittliche Inhalte, Strategien bekommen dann halt. Aber die Unternehmen müssen begreifen, und das merke ich halt auch gerade, dass ganz viele Juniorenbestellen gerade nicht besetzt werden. Das ist natürlich hochtoxisch. Es muss in Leute investiert werden, die ein Thema obsessiv kennen.
One, 2026 ist irgendwie ein Ritt. Wir rennen von einem Highlight zum nächsten. Jetzt hat man kürzlich die Agenten in ChatGPT. Wir alle warten händeringend auf das neue Gemini. Ich meine, Claude hat vorgelegt, ChatGPT hat vorgelegt, jetzt kommt dann irgendwie ganz sicher Gemini. So läuft das jetzt. Und irgendwie, du merkst, ich bin kurzatmig. Und deswegen ist heute eine Episode, bei der wir mal stehen bleiben und mal durchatmen und mal schauen, was bleibt denn so hängen in 2026? Oder Patrick, wir machen heute mal so eine wir norden uns mal alle ein Episode.
Ganz, ganz wichtig. Ich meine, genauso bist du ja in Sachen KI komplett im Positiven eskaliert, ich so genauso. Aber ich glaube, man muss jetzt wirklich mal durchatmen und schauen, was sind so jetzt wirklich die Dinge, die sich für die nächsten Quartale zu forcieren gilt. Absolut. Und ich hätte gedacht, Sarah, wir machen das mal in so einem Format, dass wir so das schön strukturiert machen. Ich bringe eine These mit und dann erkläre ich die kurz und dann können wir die gemeinsam diskutieren.
Das klingt doch super. Und für alle da draußen, die jetzt so zuhören und sagen, These, what? Ja, der Patrick war selbstverständlich, obviously, auf der OMR und die ist ja jetzt schon so ein bisschen so 2 Wochen her und jetzt ist der ganze Hype um, Heidi Klum hat keinen Plan für ihr Social Media, so ein bisschen rum. Aber da gibt es natürlich viele kluge Leute, da treffen sich kluge Menschen aus der Branche und wir schauen jetzt mal 2 Wochen später, beyond the Hype, was bleibt eigentlich und worauf können wir uns so 2026 einstellen. Und deswegen, Patrick, hau These Nummer 1 raus.
Genau, also wo sich viele auch bühnenübergreifend einig waren, das Thema des Funnels wird ja schon oft in Frage gestellt. Aber man sieht jetzt halt umso mehr, ne? Wir hatten so diesen klassische Abfolge mit Bedürfnis, dann sucht man was bei Google, vergleicht was und dann kommt es zum Kauf. Heute ist es tatsächlich so, und das beobachten wir, glaube ich, bei uns selber auch, man ist auf TikTok, man ist auf Pinterest, auf den ganzen Plattformen, die einen mit Push-Nachrichten konfrontieren. Man sieht direkt etwas, was ein Bedürfnis von mir befriedigen könnte. Dann ist es sogar so, im Kommentarbereich werden schon alle Fragen, die ich sonst hätte nochmal irgendwie erörtern müssen, suchen müssen, beantwortet. Und das Ganze auch überhaupt nicht brandgetrieben, also gar nicht irgendwie so Ikea-Sofa, sondern gemütliches Wohnzimmer für den Herbst einrichten zum Beispiel. Ja, ja. Und da ist dann halt super spannend, dass man halt immer mehr so in dieser gesamten Discovery-, Validierungs- und Kaufphase in einem Moment denken sollte, auch kleine Marken. Also das ist auch so meine These, sowohl es sind nicht immer die großen, sondern auch gerade kleinere Marken, auch im Mittelstand, die haben wunderbar die Möglichkeit, darüber Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deswegen auch super gespannt natürlich aus der Content-Marketing-Perspektive, wie du das wahrnimmst.
Also ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Also wir hatten das ja, also dem Funnel wollen ja alle schon seit ein paar Jahren an den Kragen. Und dann hatten wir das Flywheel und dann hatten wir die Messy Middle und was wir nicht alles hatten. Also dem Funnel will immer jeder an den Kragen, weil jeder hat zum Funnel eine Meinung und das macht natürlich dann große Freude, den abzusägen und zu sagen, tot dem Funnel. Ich bin tatsächlich da eher Pragmat und sage, es ist nach wie vor das Funnel-Denken ist nach wie vor da. Nicht jetzt aus der Funnel ist nicht die Realität, das wissen wir alle. Also die Realität sieht so aus, wie du sie beschrieben hast, oder auch anders, wenn wir jetzt in den B2B-Bereich gehen.
Ja.
Wichtig ist für mich der Funnel als Konstrukt im Content-Marketing vor allem, um das Ganze zu orchestrieren. Da sitzen ja Menschen, die müssen dann das irgendwie gebacken kriegen, was wir jetzt hier so auf so einer Meta-Ebene rumdiskutieren, müssen die dann in ein Format verwandeln. Und dafür bin ich immer noch ein Freund des Funnels, mal so zur Orientierung, so was wollen die da draußen? Wo stehen die eigentlich? Was haben die für Probleme und Bedürfnisse? Und wie können wir die abholen und denen zeigen, dass selbst wenn sie noch kein Problem oder Bedürfnis haben, wir ein tolles Problem und Bedürfnis für sie hätten, das sie adaptieren können und das wir zufällig gleich lösen können. Und das müssen wir natürlich irgendwie konstruieren. Und deswegen bin ich ein absoluter Gegner von diesem Tod dem Funnel, weil ich es aus der Konstruktionsperspektive betrachte. Das heißt, die Unternehmen da draußen, und nicht nur Unternehmen, sondern die Menschen in den Unternehmen, die Content-Verantwortlichen sitzen da und sagen, ja okay, wenn du jetzt mir den Funnel killst, was denn dann? Und was machen wir mit dem ganzen Content, der nach dem Funnel konstruiert ist? Ist der jetzt kaputt? Nee, der ist nicht kaputt. Und auch der Funnel ist aus meiner Perspektive nicht kaputt. Was wir mitdenken müssen, wir sind ja sehr stark so Lead-Gen getrieben. Also ja. Lead-Generierung, yay, ja. Schon seit vielen Jahren. Das hat vor allem zugenommen, auch mit Social Media, weil wir gesagt haben, wir müssen ja irgendwie die Leute aus der Plattform kriegen und die Kontakte in unserem Universum abspeichern sozusagen. Wir dürfen uns die Reichweite von den Meta-getriebenen Netzwerken da draußen oder auch TikTok nicht klauen lassen oder beziehungsweise nicht bestimmen lassen. Und das war ja jetzt jahrelang die Devise Leads, 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 Leads. Und jetzt haben wir so ein bisschen Demand, Demand, Demand. Also wir müssen so diese Demand-Generation sicherstellen, bevor wir in die Lead-Generation gehen können. Und ja, ich bin bei dir. Ich erlebe das am eigenen Leibe. Ich werde heute zu einem Möbelhaus fahren und dort dann ein Pavillon bestellen, weil ich genau dieses Szenario, das du beschrieben hast, erlebt habe. Influencer zeigt eine tolle Terrasse. Ich habe eine Terrasse, da ist es immer viel zu heiß. Der zeigt einen tollen Pavillon. Ich sage, let's go, wir kaufen diesen Pavillon. Und das hat mit dem Unternehmen tatsächlich selbst mit der Brand noch nicht mehr was zu tun. Das ist Influencer getrieben an dieser Stelle. Das heißt, das sehen wir schon draußen, dass wir auch innerhalb eines einzigen Formates, schau mal, heiße Terrasse, ich denke, oh, habe ich auch. Ja, guck mal, gute Lösung, habe ich auch und die ist auch noch schick. Oh ja, will ich. Das geht alles innerhalb von einem einzigen Reel in diesem Fall. Bedeutet aber nicht, dass wir jetzt draußen alle nur noch Brand-Reels, also die Brands nur noch Reels machen, in denen sie Produkte versuchen zu verkloppen. Das ist so meine Angst, die ich ein bisschen habe, wenn wir sagen, tot dem Funnel, wir machen das jetzt alles hier Discovery in einem Format, weil wie sollen es die Leute da draußen umsetzen? Total. Deswegen bin ich so ein bisschen, ja, ihr Lynchmörder da draußen, die mir meinen Funnel ständig killen wollt, I feel you, aber dann bringt was, womit die Unternehmen wirklich arbeiten können. Wo wir eine Strategie reinbekommen, wo nicht jemand da sitzt und sagt, der Patrick hat aber gesagt, wir können das jetzt alles in einem Reel verkloppen. Und dann fangen wir wieder an mit Reels oder TikToks, wie wir sie versuchen seit Jahrzehnten aus den Leuten rauszukriegen. Hallo, ich bin der CEO von Leiternhersteller. Hier ist meine Leiter. Und wenn man die aufklappt, dann kann man darauf gehen und wieder runtergehen. Kauft meine Leiter. Null Reichweite, null Engagement und der arme Content-Verantwortliche sitzt und weint, weil er sagt, aber auf der OMR haben sie doch gesagt, wir haben keinen Funnel mehr. Deswegen chillt, Leute. So, das war mein Rant zu Killed den Funnel. Patrick!
Ja, aber das tut ja unglaublich gut. Ich finde es auch spannend, wie du das interpretierst. Ich nehme das auch wieder als Joe-Fix-Argument mit, nämlich gerade für den Punkt der Social Search. Ich finde auch einen Punkt, der noch viel zu selten dann tatsächlich besprochen und strategisch berücksichtigt wird. Pinterest hat eine spannende Zahl mitgebracht, dass tatsächlich 96% der Suchen unbranded sind.
Und das also kannst Leiter du auch sehr zum gut Hochsteigen und nicht Leiter von Leiterhersteller X.
Ganz genau. Und diesen Social Search-Gedanken finde ich gerade in dieser Betrachtung, dass gerade so diese, ne, mit auch jetzt mit eurem Pavillon, Discovery, Validierung, Kauf in einem, dass das Ganze stattfindet, ist Social Search da halt ein sehr spannender Kanal, den es dann zu betrachten gilt.
Aber wie sollen wir Social Search einklassifizieren? Also ich denke, wie gesagt, du merkst, ich bin im Rage-Mode. Wie sollen wir das einklassifizieren, Social Search, wenn wir kein System dahinter haben? Also wenn die uns den Funnel mal wieder killen wollen, feel free. Aber wir müssen ja irgendwie strategisch in die Contentplanung gehen. Und wir dürfen ja nicht morgens aufstehen und sagen, heute machen wir doch mal was für Social Search. Ja, feini, mach das, ist cool. Aber was machst du sonst noch? Und wie soll das zu deinem Produkt führen? Und wie passt das zusammen für deine Zielgruppe und für deine Message, die du rüberbringen willst? Und dafür brauchen wir ein System.
Also es bedeutet ja letztendlich, wir brauchen entsprechend ja auch diese einzelnen Phasen, um eine vernünftige Redaktionsplanung durchführen zu können. Fällt sich ja ähnlich, dass wir auch eine Struktur brauchen für Help, Hub, Hero-Inhalte. Ne?
Absolut.
Was sind entsprechende Inhalte, die ganzen W-Fragen beantworten? Was sind serielle Formate? Ne? Was sind unsere Hero-Formate? Das hilft natürlich ungemein, ne? Auch gerade die Redaktionsplanung zu strukturieren, Budgets besser einschätzen zu können. Ne?
Genau darum geht's. Auch wo greifen die einzelnen Kanäle ineinander? Wo greift Social Search Organic zusammen mit Ads, die ausgespielt werden? Wo sehen wir denjenigen in der KI-Suche? Das ist ja wieder so ein Thema. Wo sehen wir den? Wo kommt der her? Wohin überführen wir den? Geht der danach noch zu Google? Klickt der Ads? Also wir müssen irgendwie eine Strategie dahinter kriegen. Und du hast gerade das Hub Hero und so weiter Modell genannt. Ich sage nicht, dass jeder noch einen Funnel konstruieren muss, um Gottes Willen, aber wir brauchen eine Strategie, ein Modell. Such dir für dein Team die aus, bei der du sagst, an die glaube ich, das muss für mich nicht der Funnel sein.
Total.
Aber zu sagen, scheiß auf Strategie, wir machen jetzt alles in einem Format, dann landen wir wieder bei, hallo, ich bin der CEO von Leiterhersteller, kaufe meine Leiter, sie ist eine tolle Leiter. Und dann fange ich wieder an, in meinem Content-Marketing-Seminar den Leuten zu erzählen, dass das keine Sau interessiert.
So, ja. Genug gerantet, was Leute. Alle interessiert und was komplett im Mainstream angekommen ist, ist Punkt Nummer zwei, nämlich GEO, ne? Also die Kunst in den KI-Zusammenfassungen Antworten zu erscheinen, Generative Engine Optimization. Da haben wir ganz klar gemerkt, ja, im Mainstream angekommen, aber inhaltlich ist alles halt noch sehr, sehr flach. Ne? Also
die Glaskugel.
Ja, genau, weil also 80% der Marketer da draußen, MWD, ne, die reden schon über GEO und wissen auch, dass das, ne, kein Printabo ist von irgendeiner Zeitschrift, ne, sondern eine Marketingdisziplin, haben auch mittlerweile verstanden, meinetwegen, ne, SEO ist Performance, GEO ist mehr Brand, ne? Aber es ist halt alles noch ohne großartige Beweisführung, was halt tatsächlich funktioniert. Ne? Also Grüße gehen raus an Malte Landwehr. Ne? Der kümmert sich ja als CMO auch bei Peak AI als Monitoring-Tool dann dort um das Marketing. Und der hat dann dort mit echten Daten gezeigt, ne, was dann entsprechend funktioniert. Das sind aber Hausaufgaben, ne? Die hatten wir auch schon hier mit Xander, hört er gerne rein, besprochen. Das heißt, er hat davon gesprochen, wir brauchen Listicle-Formate, also kurze Häppcheninformationen, die aufbereitet werden können, FAQs, Vergleichsseiten, definitive, objektive Aussagen und Fakten, ne, zum Unternehmen, zum Angebot. Und
wir müssen aufhören, und das ist so, also ich weiß nicht, wie es bei dir in den Seminaren ist, Patrick, das ist für mich im Moment, egal in welchem Seminar ich unterwegs bin, egal ob das Online-Texten mit KI ist, ob das das ChatGPT, ob das das Prompt-Engineering-Seminar ist, ich komme um GEO nicht drum rum. Also krass. Die 121 Watt hat ein eigenes GEO-Seminar und trotzdem, das ist so wichtig für die Menschen, dass ich in jedem Seminar dazu Fragen beantworten muss.
Wahnsinn.
Und die einfachste Antwort ist, mach deinen Content gut verständlich und gut leserlich. Das ist ja immer noch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute denken sich so, boah, den SEO-Zug, den haben wir immer verpasst, da haben wir nie ordentlich aufgeräumt. Jetzt kommt GEO, das wird eh viel wichtiger. Yay, wir müssen unsere SEO-Hausaufgaben nicht mehr machen. Und das ist halt so eine komplett falsche Herangehensweise. Also ich weiß nicht, was so an den Hot-Tipps kam hier von Malte, aber ich finde, das ist jetzt tatsächlich nicht so neu, was da so kommt. Da kommt viel von do your fucking homework. Das, was wir dir seit 3 Jahren erzählen oder seit 30 Jahren im SEO. Mach es gut lesbar, mach es snackable, mach es nicht zu eigenwerbend, sondern versuche es neutral, sodass ein User das Gefühl hat, ich werde hier abgeholt und man gibt mir hier hochwertige Informationen. Aber Patrick, was ist denn deine Thoughts dazu?
Also ich glaube, die Leute müssen halt immer noch verstehen, das den Content richtig zu verpacken, also Stichwort Content Design. Und was ja oft im Content-Marketing auch passiert, ist ja Storytelling. Das heißt, ich bereite auch einen gewissen Spannungsbogen auf. Und da muss noch ganz klar gesehen werden, ich brauche halt wirklich einzelne Absätze, die in sich kontextbezogen funktionieren. Na, letztens meinte eine Teilnehmerin auch zu mir im Dialog, immer wenn ich so den letzten Absatz von einem Text wegnehme, muss der Text immer noch für sich funktionieren. Ohne, dass ich sozusagen die Auflösung, weißt du, im Storytelling wegnehme. So. Und dann natürlich noch der Punkt, und das haben wir nach 30 Jahren auch noch nicht geschafft, barrierearmes Webdesign, ne, dass wir Inhalte leicht auslesbar gestalten. Ja. Auch wenn dann mal das ein oder andere JavaScript nicht ausgelesen werden kann, muss die Seite halt funktionieren. Und trotzdem ist es halt eine Disziplin mit einer unglaublich hohen Experimentierquote. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, und ich glaube, das macht dann schon mal eine andere Prämisse daraus, nämlich das nicht als Performance-Kanal zu denken und GEO nicht in SEO zu packen, sondern wirklich als Brand-Kanal zu verstehen.
Ja,
und
absolut.
Da merkt man halt einfach in den Diskussionen, ne, Sarah, dass das alles noch am Anfang steht.
Ja, und was mir ganz wichtig ist, weil du gerade so dieses Absatz für Absatz, also für alle da draußen, die sagen, was wovon reden die da? Also es geht ja darum, dass die KI-Bots, dass deine Website nicht als Ganzes lesen, auch dein eigenes Dokument, also die einzelne URL nicht von oben nach unten lesen, wie wir das so von den Menschen kennen, sondern die machen sogenanntes Chunk-Level-Retrieval. Das bedeutet, die schneiden das in kleine Häppchen und schauen sich kleine Häppchen deiner Seite an. Und deswegen müssen diese Häppchen in sich geschlossen funktionieren, weil wenn das Häppchen dann keinen Sinn mehr macht, dann wirst du nicht ausgespielt, weil die KI sagt, da haben wir wohl nicht das gefunden, was jetzt hier gerade gefragt wird. Was aber ganz, ganz wichtig ist, das habe ich nämlich tatsächlich im Online-Texten-Seminar letztens auch gehabt. Die Leute haben jetzt Angst, Storytelling, muss ich mir jetzt meine ganzen schönen Texte zerschneiden? Und sind die jetzt alle irgendwie, müssen die jetzt alle nur noch so, keine Ahnung, wie sie sich wie so Kalenderblätter lesen, so drei Sätze und dann ist das Thema wechseln. Nein! Jetzt komm mal wieder zurück zu dem Thema, wo ich gerade eben drüber gerantet habe. Welche deiner Content-Elemente sind überhaupt sinnvoll, dass die in der AI-Search auftauchen? Also gibt es da gibt es ja Dokumente, wo wir sagen, die sind in AI-Search vollkommen irrelevant. Das ist kein Kanal, wo jemand drüber kommt. Und deswegen, wenn du da einen Blogartikel hast, der irgendwie über die letzte Firmenfeier oder keine Ahnung was erzählt, dann schreib den im Storytelling. Da wird kein Mensch in der KI fragen, wie war die Firmenfeier im Jahr 2025 bei Unternehmen XY, damit dann der AI über zufällig maybe deine Seite ausspielt. Ich finde, die sind jetzt alle so, wir müssen jetzt alles in Absatz machen. Nein, müsst ihr nicht. Ihr müsst die Sachen für eine KI-Search vorbereiten, wo ihr sagt, da ist wahrscheinlich Suche drauf. Da ist eine Wahrscheinlichkeit da. Wir haben früher von Suchvolumen gesprochen. Das ist nicht alt. Auch nicht jede Seite auf unserer Webseite müssen wir SEO optimieren. Und genauso ist es mit Geo. Und deswegen chillt, Leute. Ihr könnt eure Storytelling-Geschichten machen, halt nur nicht überall.
Oder, und da Patrick? Gibt's dann halt, genau, und wichtig ist halt vor allen Dingen auch die sogenannten TLDR-Elemente, also Too Long Didn't Read-Elemente, gerade die bei euch auf der Webseite above the fold sind, also im sichtbaren Bereich des jeweiligen Endgerätes, dass man dort dann wunderbar die von dir angesprochenen Elemente reinpackt, damit ist halt schon viel getan. Ne? Es geht ja schon los, das ist ja auch etwas, was dich beschäftigt. Allein die Überschriften sind oft immer eher so ein Wikipedia-Artikel. Ne? Bei mir gibt es halt Pumpen. So, ne? Aber dass ich die dann dort halt auch anfragen oder so halt bestellen kann, also steht das Ganze eher in einem informationsaufgabenden Zusammenhang oder im transaktionsmäßigen Zusammenhang. All das geht es halt rauszuarbeiten und auch schon textlich rauszuarbeiten. Ne? Ja. Und das ist halt etwas, was noch extrem fehlt. Und da sind wir auch oft technisch gefangen, weil dann die H1 gekoppelt ist mit der Menüführung. Wir sind da gar nicht redaktionell frei. Das heißt, da brauchst du einfach noch eine ganz andere Reife, um nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich vernünftig arbeiten zu können. Und das, da hast du völlig recht, schon vor den GEO-Waren vorweg, ne? War schon lange, lange Disziplin. Absolut.
Ja. Genug gerantet. Nächste These.
Ja,
hast du irgendwas, was besser ist für unsere Nerven, Patrick? Oder sind alles so Aufreger?
Ja, ich glaube, jetzt wird es recht nüchtern, weil es geht jetzt um Rendite. Denn der liebe Pip, also Philipp Klöckner, Grüße gehen raus, und Scott Galloway, der wurde ja auch eingeflogen. Also für die sie nicht kennen, ne, Pip, Philipp Klöckner, ist Investor und hostet auch, ne, unter anderem dann den Doppelgänger Tech Talk zum Beispiel, und ist so eine der, ne, stärksten Stimmen in Deutschland, wenn es so um Innovation und Tech geht. Und Scott Galloway ist ein NYU-Professor und Tech-Kommentator, der auch eigentlich jedes Jahr mittlerweile auf der OMR-Bühne ist. Und da ging es halt ganz klar darum, dass wir jetzt schon sehr gut KI, ne, adaptieren können im Unternehmen, aber es gibt nicht so wirklich die Cases für echte KI-Wertschöpfung. Und auch gerade mit der These, man sieht überall gerade, es werden Menschen entlassen, aber da wurde auch auf einigen Bühnen die Meinung aufgetan, dass KI nur der Vorwand sei für diese Entlassung, weil da hat man ja auch eine große Unsicherheit, das spüren wir ja auch, Sarah, in unseren Seminaren, macht KI mit mir, ne, und meiner Daseinsberechtigung. Und Philipp Klöckner meinte auch, es gibt mittlerweile mehr Piloten in Unternehmen als bei der Lufthansa, also, ne, Projektpiloten, um es mit KI auszuprobieren. Und wir haben hier, glaube ich, auch einen sehr guten Blick über die Teilnehmer in unseren Seminaren, wo es dann halt jetzt wirklich echte positive Beispiele gibt, ne, für KI-Wertschöpfung, ne, im Mittelstand, im E-Commerce da draußen. Und das würde mich sehr interessieren. Also was du machst ja auch Inhouse-Formate, ich genauso, was da so Cases sind, die halt weggehen von diesem reinen Hype. Und ja, wir haben KI, ne, adoptiert sozusagen, aber wo ist die Wertschöpfung?
Also das ist tatsächlich auch was ich jetzt so im letzten Jahr, würde ich sagen, oder wahrscheinlich im Schwerpunkt im letzten halben Jahr sehe, dass inzwischen bei die meisten Mitarbeitenden in den Unternehmen auf der Spielwiese sehr Firmen sind. Also das ging ja so, wir haben den Quatsch jetzt dann bald 4 Jahre. Das ging ja die ersten Jahre nur darum, das Teil kennenzulernen, zu verstehen, wie funktioniert so ein Large Language Model, was mache ich damit gut, was mache ich vielleicht nicht so, ist nicht so optimal da drin aufgehoben. Und ich merke immer mehr, dass die meisten Mitarbeitenden jetzt schon recht firm sind und für die das nicht mehr 7 Siegel sind, wenn sie so eine Large Language Model URL öffnen. Und jetzt kommen wir eben an den Punkt zu sagen, jetzt müssen wir mal runter von der Spielwiese. Jetzt müssen wir das ins echte Leben überführen. Und ich sehe, das Interesse ist sehr hoch daran. In meinen Formaten mache ich das inzwischen immer häufiger, vor allem in-house. Also wenn ich mit Kunden direkt arbeite, jetzt nicht im Seminarformat. Ich mache nicht nur Seminare, sondern ich begleite Unternehmen ja auch genau dabei. Und das ist das, wo wir jetzt in den Unternehmen ansetzen. Wir sind raus aus der Spielwiese und schauen uns jetzt ganz strukturiert an, wo sind Workflows, die funktionieren, die in der KI laufen zu lassen. Vielleicht sogar automatisiert, vielleicht auch nicht. Aber was funktioniert stabil? Denn wir alle kennen solche Situationen. Wir gehen mit einem Task in die KI. Ich hoffe, euch passiert das nicht mehr so oft. Und mit der overhelpful Personality, die so eine KI halt hat, schlägt sie dir 10 Dinge vor und du denkst dir bei einem, oh ja. Und klickst immer auf, mach. Und dann bist du 2 Stunden später fertig und sagst, eigentlich wollte ich gerade nur eine E-Mail schreiben. Und jetzt habe ich hier ein fertiges PDF-Dokument zum Thema XYZ, das ich zwar jetzt super toll finde und das ich so schnell ohne KI nie hinbekommen hätte, aber ohne KI hätte ich es auch nicht gemacht, weil ich es eigentlich gar nicht brauche. Und da sind wir raus aus der Nummer, finde ich. Es ist jetzt wichtig zu schauen, also was gebe ich da meinen Kunden immer mit, um die relevanten Workflows zu finden auch. Nummer 1 ist, was passiert im Unternehmen sehr häufig? Weil Dinge, die einmal im Jahr laufen, so what? Wenn du Zeit hast, experimentier mit KI, die sind nicht so wichtig. Klar. Was sind die Dinge, die täglich oder wöchentlich passieren? Viel Zeit kosten, immer auf eine gewisse Art und Weise ablaufen, wenn es irgendwie geht, möglichst keine personenbezogenen Daten drin haben, weil dann kommen wir nicht in den Wald mit der Nummer. Also das sind die ersten. Die ersten Sachen versuchen wir mal ohne personenbezogene Daten. Und dann schauen wir uns noch an, wie können wir das messen? Das wird nämlich ganz häufig vergessen. Also wann ist es denn definiert, als der Prozess läuft gut? Wie messen wir das? Ist es ein Zeitgewinn? Und da sind wir noch gar nicht bei der Kohle. Da sind wir erstmal nur bei, macht es wirklich einen Impact? Wie siehst du das, Patrick?
Genau, also bei mir ganz nüchtern, ich hatte letzte Woche einen Termin mit einem Reiseveranstalter und die sind komplett weg von Reisekosten und Shootingkosten, was die Produktinszenierung auch für Werbemittel und Landingpages zum Beispiel angeht. Das heißt, dort hat man direkte Einsparungen geschaffen. Dann das Thema generell Klickrate auf Kampagnen. Da haben wir auch mittlerweile 140% bessere Klickraten auf optimierte Werbemittel, weil da hatte ich auch letztens einen Vortrag zu Sarah, dass ganz viele Unternehmen noch eine Kampagne starten über Google und Meta-Ads und diese Kampagne läuft. So ein bisschen wie früher, ne? Man hat seine Litfaßsäulenwerbung gebucht, ne? An seinen Postleitzahlengebieten und hat das nach 18 Monaten nicht mehr weiter angefasst. Und hier aber dann stetig reinzugehen und die Werbemittel nachzureichen und zu optimieren, ist natürlich auch wunderbar. Also, was mir da sehr nur wichtig ist, ich bin kein Freund davon, Dinge von null auf per KI kreieren zu lassen. Weißt du, diese offensichtlichen AI-Stops, ne? Ich will dich nicht weiter aufregen heute. aber bestehende Assets zu nehmen und die zu bearbeiten, zu modifizieren, das ist eine sehr gute Mischung. Und halt auch nicht dieses, es gibt nur diese die KI-Strategie, sondern es ist eine, ne, Strategie im gesamten Mix, den ich so anbiete. Und was ich auch sehr mag, müssen wir auch mal mit den Kollegen drüber sprechen, ist so das Thema wirkliche Rendite im E-Commerce. Also wirklich die Personalisierung von Login-Oberflächen meiner Kundinnen im E-Commerce zum Beispiel. Ja. Das sind so richtige, also das Thema Hyperpersonalisierung im CRM, im E-Commerce. Das sind halt wunderbare Cases, mit denen man arbeiten kann, ne? Und mir fällt ganz oft auf, ich meine, du bist natürlich geframed, ne, durch deine Seminarformate, da ist KI immer sehr stark im Bereich Content aufgehangen, ne? Also wie kann KI für mich produzieren, ne? Was ich auch sehr spannend finde, wie kann KI für mich mal personalisieren und segmentieren.
Siehst du da tatsächlich schon viele Unternehmen, die das schon sehr professionell einsetzen? Also tatsächlich finde ich, dass es für viele da draußen das tatsächlich Next Step ist. Ich sehe sehr viele, absolut, wo ich sage, da ist Next Step. Die sind noch nicht voll drin im Game, sondern das ist der nächste Schritt.
Genau, weil du hast dich ja auch sehr viel mit Workflows beschäftigt zum Beispiel, ne? Und ich glaube, da ist es dann halt auch spannend zu beobachten, wie viele haben das dann wirklich schon für sich übernommen oder sind immer noch vor der Datenschutzhürde, weißt du? Und ja, ich glaube, das ist etwas,
deswegen hatte ich das gerade angesprochen mit dem Datenschutz, weil ja, das ist halt echt eine Hürde.
Ganz genau.
Häufig eine wahrgenommene Hürde. Also ich habe wirklich, ich finde immer, die Leute werden so paranoid gemacht, datenschutzparanoid, wie oft ich gefragt werde, ja, wie machen wir das hier jetzt hier mit dem Datenschutz? Und wir reden gerade von Ads.
Ja.
Wir reden davon, Ads zu optimieren. Da sind keine, sind keine personenbezogenen Daten drin. Die brauchen wir dafür gar nicht. Und das ist halt so das, wo ich sage, deswegen starte ich ganz gerne mit den nicht personenbezogenen Dingen. Weil wenn wir dann ins Personenbezogene gehen, dann müssen wir unsere Learnings schon gemacht haben, weil das wird dann ein bisschen komplizierter. Da muss man maybe dann einen Datenschutzanwalt mal noch mit dazu nehmen oder zumindest einen Datenschutzbeauftragten im Unternehmen, der sich anschaut, das, was da, was die da vorhaben in diesem Marketing, geht das für uns? Geht das klar? Wo gehen die Daten hin? Wo haben wir diese Auftragsdaten, Verarbeitungsgeschichten und sowas? Wo haben wir das alles? Das ist schon dann nochmal mehr Aufwand, finde ich.
Bin ich voll bei dir. Was ich da auf jeden Fall mitgeben möchte, das habe ich auch jedem auf dem OMR-Festival mitgegeben, weil oft war immer dann der Dialog, ja, wir hängen in Copilot fest. Und ich sehe, wie die anderen Tools an mir vorbeirennen und ich möchte sie so gern ausprobieren. Was da ganz wichtig ist, und das als Tipp von meiner Seite aus, ihr müsst den Leuten, die dafür verantwortlich sind, ne, solche KI-Modelle im Unternehmen auszurollen, ganz klar machen, das geht nicht erstmal darum, das unternehmensweit auszurollen, sondern dass du, die Person, die es gerade ausprobieren möchte, nur du möchtest für dein Setup eine Lizenz haben, um überhaupt zu schauen, kommt das für euch in Frage? Und um gewisse Routinen schon mal auszuprobieren. Es geht nicht um einen unternehmensweiten Rollout, sondern eine Person, die für das Thema KI auch in der jeweiligen Abteilung verantwortlich ist, dass sie das Recht bekommt, damit das zu entdecken, damit zu arbeiten und zu schauen, inwieweit kann das unserem Unternehmen nützen. Und da merke ich zum Beispiel, Sarah, ganz oft, dass da dann schon die Hürde fällt, wenn begriffen wird bei der IT, beim Datenschutz, okay, na, das bringt wesentlich mehr Ruhe rein, das ist kontrollierbar, auf eine Person runterdrosselbar. Bitte macht das. Weil
und ich habe...
Nur ganz kurz noch, ne, weil ich lebe so viel, dass richtig Leute Angst haben, weil sie nur mit Copilot arbeiten dürfen, dass sie halt auch persönlich mit ihrer Fachlichkeit einfach den Anschluss verlieren. So.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Also das habe ich letztens im Seminar auch gesagt, weil ich sage, Leute, wenn es im Unternehmen nicht geht, ist das echt eine Hürde, auch was jetzt das Thema das Glück deiner Mitarbeitenden angeht. Weil du kannst nicht davon ausgehen, dass eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter in deinem Unternehmen so zufrieden ist mit seinen Mitte 30, dass er sagt, ich werde sicherlich nie das Unternehmen wechseln in den kommenden 30 Jahren. Sondern wir können davon ausgehen, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kopf wissen, maybe ist das nicht die letzte Station auf meiner beruflichen Reise. Und dann haben die natürlich Angst, weil du im Unternehmen so extrem rigide bist, dass die ins Hintertreffen geraten. Wir alle haben eine Mordsfomo, was KI angeht. Und das ist natürlich auch aus der Perspektive für Unternehmen gefährlich, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichts ausprobieren dürfen, weil die dann merken, ich bleibe hinten dran. Und natürlich das auch für eine Unzufriedenheit mit der eigenen Karriere und meinem eigenen Unternehmen führt, bei dem ich gerade bin, wenn ich das Gefühl habe, ich darf nicht auf den Hype-Train aufspringen.
Ja.
Was du gerade gesagt hast mit dem einen User, fand ich sehr interessant. Ich hatte gerade jetzt letzte Woche im Seminar eine Person sitzen, der hat so aus dem Nähkästchen geplaudert vom eigenen Unternehmen und hat gesagt, bei mir ist es so, dass ich einen eigenen Computer bekommen habe, weil das ein Unternehmen ist, bei dem es datenschutzrechtlich sehr kritisch ist. Und man sagt, da sind Daten von Menschen, die gehören wirklich in keine KI.
Ja, klar.
Und damit der frei testen kann, hat er einen eigenen Computer bekommen.
Mega.
Für Testing, der nicht ans Netzwerk angeschlossen ist des Unternehmens. Der steht da komplett frei. Da kann es auch nicht versehentlich passieren, dass man irgendwas connected. Es ist ja tatsächlich so, wenn wir jetzt in dieses ganze Agentic AI gehen und du stellst eine Connection her und du gibst da einen Haufen Berechtigungen, du weißt nicht, wo das Ding genau reingreift, um ehrlich zu sein. Es ist so. Wenn wir sagen, hier geh auf meinen Drive, dann hoffen wir doch mal.
Dass
er da keinen Unsinn treibt in meinem Drive. Wenn ich das als Unternehmen aber schaffe, und so teuer ist ein Laptop nicht, der die Performance herbringt, mit so KI-Tools umgehen zu können, wenn da irgendwo noch einer rumsteht bei euch, dann fragt doch, ob ihr den haben dürft. Und dieses Konstrukt, wie der Patrick gesagt hat, ich will eine Lizenz für mich, $20 im Monat, recht viel mehr kosten die Teile, 30 vielleicht im Monat ja nicht. auf einem separaten Laptop, der nicht im System angebunden ist, keine Kundendaten, wo ich einfach testen kann. Und wenn ich dann sage, das ist es, ich sehe einen Case fürs Unternehmen, dann können wir ja die große Runde machen. Dann können wir ja sagen, jetzt fangen wir an und überlegen mal, was kostet das? Wo ist der Return on Invest? Wie viel Datenschutz brauchen wir? Wo stehen wir da? Aber so blockierst du deine Mitarbeitenden nicht und vor allem auch den KI-Fortschritt im Unternehmen nicht.
Ja, absolut. Und ich würde an dieser Stelle, ich glaube, das passt ganz gut auch zum Abschluss dieser Ausgabe, hier eine Abschlussthese mit reinbringen. Und zwar gehen da Grüße raus an die Journalistin Anne-Kathrin Gerstlauer, bestimmt auch bekannt durch ihren Newsletter Text Hacks, auch eine Empfehlung wert. Schaut euch das gerne mal an. Und ich mag sie vor allen Dingen, weil sie wirklich so eine prägnante Stimme hat mit einer klaren Haltung, ne? Gerade auf das Thema KI. Und wir werden, glaube ich, wenn erstmal so wie jeder jetzt KI kennengelernt hat, Sarah, ne, wie du es auch beschrieben hast, ne, arbeiten die alle mit ihren Templates und werden recht gute, erstmal auch schlaue, klingende, durchschnittliche Inhalte, Strategien bekommen dann halt. Aber die Unternehmen müssen begreifen, und das merke ich halt auch gerade, dass ganz viele Juniorenbestellen gerade nicht besetzt werden. Das ist natürlich hochtoxisch. Es muss in Leute investiert werden, die ein Thema obsessiv kennen.
Total.
Um das Bestmögliche rauszuholen, die Abkürzung mit der KI zu gehen, aber dann die eigene Essenz, die eigene Würze mit reinzubringen, um halt nicht diese Beliebigkeit zu produzieren. Und man sieht das ja eh, ne? Offensichtlich, automatisierter KI-Content wird von den Plattformen wie Reddit, wie LinkedIn, Meta und Co. abgestraft werden. Immer besser und auch immer verlässlicher. Ist übrigens bei Reddit schon sehr offensichtlich, Sarah, in Sachen Upload-Filter. Reddit merkt natürlich sofort, wenn irgendein Thread oder ein Kommentar per Copy-Paste etwas reingesetzt wird. Da hast du gar keine Chance mehr, es abzuschicken.
Das ist geil. Ja.
Ja. Und das fand ich sehr schön. Und ich glaube, das ist auch ein beruhigender Anker für dich. Für die heutige entsprechende Gemütslage bei dir, weil das finde ich ganz, ganz wichtig, ne? Weil der Marktforschungsprompt macht uns nicht zum Marktforschungsexperten.
Ganz genau. Ich habe tatsächlich im Bekanntenkreis letztens, kam einer zu mir, der weiß so, Sarah macht was mit Marketingstrategie, und der hat eine Idee und hat sich von, ich glaube ChatGPT war es, so quasi eine Marketingstrategie entwickeln lassen. Ja. Und dann kam er halt zu mir und wollte mein Feedback. Und es hat ungefähr 10 Sekunden gedauert, dann habe ich gesagt, das ist total unrealistisch, was da produziert wird. Also was ChatGPT da vorgeschlagen hat, das ist vollkommen unrealistisch, weil XYZ. Also so als erfahrener Marketer siehst du mit einem Blick, das passt so nicht. Weil das, was der da hingesetzt hat an Kosten, was es kosten würde, es war ein AI-Tool mit Hilfe von Ads, Social Ads, durch die Tür zu kriegen. Und dann war irgendwie so ein Budget von 1.500 € im Monat.
Ja.
Und das heißt, das kann nicht funktionieren. Dazu muss ich die Klickpreise nicht genau analysiert haben. Dazu muss ich das, also mit 1.500 € kriegst du ein AI-Tool nicht so durch die Tür in diesem lauten Markt, der da draußen ist, dass das schon fliegt. Na, ich gesagt, das stimmt, das kann nicht funktionieren. Und dann ging die Person zurück an die KI und hat gesagt, bist du dir sicher, dass es schon sehr knapp kalkuliert? Also, weil habe ich ja gesagt. Und dann die KI plötzlich, ach nee, ja weißt du, realistischer kalkuliert wäre XYZ. Und das ist so ein bisschen das Problem, was viele nicht wissen, ist, dass wir ja nicht nur die overhelpful personality in sehr vielen KIs haben, sondern auch die overfriendly personality. Bedeutet, der findet es grundsätzlich erstmal toll, was du ihm sagst. Vorausgesetzt, du promptest es nicht anders oder du hast es nicht anders eingestellt. Wenn du die also fragst, ich habe mir das und das überlegt, was ist, das ist voll die tolle Idee, was soll ich denn machen? Dann würde die KI eine voll tolle Idee, was du machen sollst, ausspucken. Wenn dir aber die Fachexpertise fehlt, diese voll tolle Idee zu hinterfragen, dann läufst du damit ins Unglück. Also da sind wir noch nicht. Das hat also auch damit zu tun, dass die Fachexpertise dafür fehlt, wie funktioniert dieses Tool. Deswegen kann ich nicht auf Juniors verzichten, denen ich beide Welten beibringe. Wie funktioniert das mit dem Taschenrechner? Und wie funktioniert das mit der KI? Und warum funktioniert das mit der KI nicht genauso von der Logik her wie mit dem Taschenrechner? Es muss einfach eine hybride Geschichte werden. Die Leute müssen ihr Fach und Handwerk verstehen, und wenn sie die KI nutzen wollen und sollen, müssen sie die KI verstehen. Und dann funktioniert das. Aber da brauchen wir immer noch Leute, die was verstehen. Zumindest noch. Mal schauen, wie wir nächstes Jahr drüber sprechen, Patrick. Weil sie sagen, scheiß auf Fachexpertise.
Sagt Sarah Jasmin Hennis im 120-Watt-Podcast, kann ich jetzt schon fast sagen. Aber davor würde ich ganz gerne sagen, erstmal Sarah, vielen, vielen Dank auch für deine klare Perspektive auf die jeweiligen Takeaways, die ich mitgebracht habe. Das tat auch nochmal richtig gut. Vielen Dank dafür. Und was auch richtig gut tut, sind eure 5 Sterne auf allen Plattformen, wo ihr uns hören und sehen können, wie zum Beispiel auf YouTube und auf alle relevanten Podcast-Plattformen. Da freuen wir uns natürlich auch über eure Sternchen und auch gerne Kommentare, auf welche weitere Gäste und Themen habt ihr Lust. Und natürlich findet ihr entsprechend hier noch jede Menge weitere Episoden, die hörens- und sehenswert sind. Von daher, von meiner Seite aus, ganz, ganz lieben Dank fürs Konsumieren, Teilen und Weiterempfehlen. Ihr Lieben, macht was draus. Und die letzten Worte, Sarah, gehören überraschenderweise dir.
Ui, das ist aber aufregend, das kenne ich eigentlich so gar nicht. Also, wie der Patrick gesagt hat, macht was draus. Was sagt ihr? Kommentiert mal. Was sagt ihr zu den Thesen, die der Patrick mitgebracht hat? Ihr habt mitbekommen, wir haben so ein bisschen gerantet und das Ganze so ein bisschen einsortiert. Aber mich interessiert natürlich auch, was sagst du dazu? Kommentiert und wir antworten drauf.
Sagt Sarah Jasmin Hennissen beim 121 Watt Podcast.